So, liebe Leute, dann haben wir ja noch einen Teil unserer gemeinsamen Betrachtung über die Stillung, über den inneren Frieden vor uns. Und jetzt gerade, da hab ich mir nochmal den Zettel dahergelegt. Ich habe euch das übrigens auch da irgendwie als Nachricht geschickt in irgendeinem Raum oder sowas. Weiß nicht, ob ihr das jetzt, ob ihr darauf zugreifen könnt. Auf jeden Fall habe ich mir, wie ich da auf den Zettel geschaut habe, ist mir auch nochmal habe ich mich gefreut, weil ich mir gedacht habe, bevor wir hier gemeinsam die Kontemplation über den Frieden angefangen haben, oder wie ich das erste Mal dann vorgelesen habe, das ist friedlich, das ist vorzüglich, nämlich das zur Ruhe kommen aller Gestaltungen, das Loslassen aller Daseinsstützen und so weiter. Da war das vielleicht nur halt so eine Liste, eine Reihe auf Aneinanderreihung irgendwelcher Begriffe. Und jetzt fängt sich das hoffentlich an, mit Bedeutung, mit lebendigem Verständnis auch zu füllen. Und das wäre eigentlich ein wunderbares Resultat unserer hier gemeinsam verbrachten Zeit, wenn wie bei so einem, vielleicht wie bei so einem, wenn man sich das so vorstellt, diese Vorgabe des Buddha, das ist wie so ein Säckchen mit Luftballons, die man kauft, und die blasen wir jetzt alle so mit Bedeutung auf, und dann haben wir am Schluss eine ganz wunderbare Sammlung von schönen aufgeblasenen Ballons. Was natürlich nicht heißen soll, dass wir dann aufgeblasen werden dadurch im Sinne von Ego-Bedeutung. Ja, genau, das Gegenteil war ja auch unser Thema gestern, dass wir die Daseinsstützen auch einmal, dass wir an denen auch mal rütteln dürfen. Und natürlich ist auch die ganze Dhamma-Praxis da manchmal eine Daseinsstütze, die gelegen kommt, wenn man sich dann denkt, ja, ich bin schon ziemlich guter Buddhist, oder ich habe das super verstanden mit dem Nicht-Ich, so gut wie ich hat das sonst fast niemand verstanden. Und, also es kann wirklich sehr lustige Blüten auch treiben. Und wir sind aber noch nicht ganz fertig mit dieser Liste. Aber ich lese sie trotzdem noch mal ganz vor. Und dann werdet ihr ja merken, wo wir noch was zu tun haben. Etang Santang, Etang Panitang, Yadidang Sabba Sankara Samato, Sab Upadipatinissago, Tanhakkayo, Virago, Nirodho, Nibbana. Das ist friedvoll, das ist vorzüglich, nämlich das zur Ruhe kommen aller Gestaltungen oder Aktionismen, das Loslassen aller Daseinsstützen, das Schwinden des Durstes, das Verblassen, das zum Abschluss kommen, das Erlöschen. Und womit wir uns heute noch beschäftigen, sind diese letzten vier Begriffe: das Auflösen des Verlangens, das Schwinden des Durstes. Da geht es um Tanha. Das ist ein ganz zentraler Begriff im ganzen buddhistischen Gebäude. Lustigerweise, oder auch als Merkhilfe vielleicht, auch unsere eigene deutsche Sprache gehört ja zu den indogermanischen Sprachen, genau wie das Pali und auch das Sanskrit. Und aus diesem Tanha wird im Sanskrit Trisna. Und aus diesem Trisna wurde dann, Überraschung, unser deutsches Durst. Also Trisna, Durst, also unser deutsches Wort Durst ist wirklich auch etymologisch verwandt mit Tanha. Nur mal so als Merkhilfe. Und oft wird es dann eben gar nicht in seiner ursprünglichen Bedeutung übersetzt, sondern eben interpretativ als Verlangen oder Begehren und so weiter. Aber der Begriff Durst an sich sagt eigentlich auch so gut aus, worum es da geht. Ja? Also Durst oder das kann auch so Tanak heißt auch sowas wie Trockenheit. Ne? Durst hat ja auch was mit Trockenheit zu tun. Das ist so wie so ein trockener Schwamm, der mit Vorliebe irgendwas aufsaugt. Und womit wir es hier jetzt zu tun haben, ist mit dem Auflösen, mit dem Schwinden, mit dem Gestilltwerden dieses Durstes. Ja? Aber da muss man vielleicht dazu sagen, unsere normale Methode, Durst zu stillen, ist das, was ihr mich hier auch immer machen seht, da was reinfüllen. Ja? Das ist aber in Wirklichkeit immer nur eine kurzzeitige nach hinten Verschiebung des Durstes. Ne? Weil, wie ihr an mir beobachten könnt, ich will da wieder durch das viele Reden wird der Mund trocken und dann entsteht Durst und dann muss ich wieder was nachfüllen. Und was wir hier in der Dhamma-Praxis machen, ist natürlich nicht, dass wir uns so den Bauch vollschlagen mit Genüssen oder mit Eindrücken, dass der Durst gestillt ist. Das ist jetzt nicht die Methode, den Durst loszuwerden. Und trotzdem, interessanterweise, obwohl das so offensichtlich und so logisch klingt, ist das doch genau die Strategie, die unser nicht erwachter Geist ja leider immer wieder verfolgt. Ja? Also wie der schöne Sinnspruch vom Wilhelm Busch, es gibt übrigens auch eine ganz ähnliche Stelle, die habe ich jetzt leider nicht mitgenommen, im Sutta Nipata, die das ausdrückt, dass eben sobald man sich einen Wunsch erfüllt, kommt sofort schon wieder der nächste nach. Ja? Und die ganz einfache Erklärung darauf ist, dass das nicht der Gegenstand des Wunsches war, der den Wunsch ausgelöst hat, sondern unsere Wunschtendenz an und für sich, die sich halt dann einmal da und einmal dort etwas rauspickt. Ja? Irgendwann haben wir das sogar auch schon mal, war das nicht jetzt vor kurzem hier über Zoom einmal besprochen, dieses Tanha, dieses Verlangen, dass es immer wieder da und dort sich erfreut. Also es geht da gar nicht so drum, ich habe Durst genau nach dem, weil ich brauche das jetzt, sondern mein Durst redet mir immer ein, dass ich, also die Grundstimmung des Durstes ist brauchen und das, was dann irgendwie gerade zufällig vorbeiläuft, auf das stürzt sich dann der Durst und sagt, ja genau das, warum habe ich das mein Leben lang nicht schon gewusst, dass nur wenn ich dann noch den 27. Pullover Kleiderschrank habe, dass es mir dann gut geht. Oder ich weiß nicht, worauf euer Durst sich manchmal so spezialisiert. Menschen sind ja halt auch sehr kreativ. Und das haben wir ja selber alle schon erlebt. Ne? Dass, egal wie viel man da wieder nachfüllt, es ist ein Fass ohne Boden. Also es ist nicht keine geeignete Strategie, den Durst zu stillen. Wenn wir immer wieder ja, ich sehe euch nur alle jetzt eure Tassen holen. Also ich werde vielleicht aufhören, so viel vom Durst zu reden. Das scheint ansteckend zu sein. Aber also die Strategie, die funktioniert nicht, ne? Dass man immer nachfüllt. Also wir müssen den Durst wirklich zum Schwinden bringen, wenn wir da unsere Ruhe haben wollen. Und das kommt davon, das Schwinden des Durstes kommt davon, dass wir erkennen, dass das nicht unser Freund ist. Dass das nicht etwas ist, was uns gut tut. Dass das nicht etwas ist, was uns tatsächlich Frieden und Gestilltheit bringt. Und kurioserweise ist vielleicht die eindrücklichste Erfahrung von Gestilltheit, die man außerhalb der Meditation machen kann, dieser kurze Moment, wenn man einmal das bekommt, was man sich gewünscht hat. Ja, diese kurze Phase, wo der Geist sich noch nicht wieder was Neues ausgedacht hat. Ja, und warum können wir jetzt das nicht hernehmen und uns einfach nichts Neues mehr dazu ausdenken und sagen, ich habe alles, was ich brauche eigentlich habe ich viel mehr, als ich brauche. Ja, ich habe ein Ego, das ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Und wenn ich das fallen lasse, dann könnte ich es doch einfach mal gut sein lassen. Also wir versuchen, den Durst zu stillen, indem wir die Ursachen für den Durst beseitigen. Die Ursachen für den Durst sind, dass wir nicht verstehen, dass was auch immer wir uns als Objekt unseres Verlangens aussuchen, es diesen Durst nicht stillen wird können. Also wir müssen einsehen, dass dieses Verlangen immer ins Leere greift. Dass das, womit wir da unseren Durst stillen, in Wirklichkeit immer nur Salzwasser ist, das unseren Durst eigentlich dann wieder anfacht und anfeuert. So, ich darf mich aber nicht verzetteln, weil wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Aber ich möchte euch mal was Interessantes vorlesen aus der gruppierten Sammlung. 35. Kapitel, 63. Lehrrede. Da geht es darum, um eine neue Interpretation des Buddha zu den Begriffen alleinstehend und zu zweit oder alleinstehend und verpartnert. Ja? Und ich habe es ein bisschen komprimiert. Wer will, kann natürlich die ganze Lehrrede nachlesen, aber ich habe die Essenz quasi zusammengefasst. Es gibt angenehme und aufregende Sinneseindrücke, erfahrbar über die 6 Sinnesbewusstseine. Wenn ein Bhikkhu oder natürlich auch jeder andere Mensch sich daran ergötzt, nennt man ihn jemanden, der mit einem Partner lebt. Selbst wenn so ein Bhikkhu, also einer, der sich ergötzt an den Sinneseindrücken, sich in Wälder und Forste zurückzieht, in abgelegene Behausungen, wo es wenig Lärm und Ablenkung gibt, versteckt vor anderen Menschen, geeignet sich zurückzuziehen, nennt man ihn trotzdem jemand mit Partner. Denn der Durst ist sein Partner oder sein Zweiter wörtlich. Ne? Man ist nie allein, solange dieser Durst oder dieses Verlangen automatisch immer wieder auftaucht, kann man sich auch an den entlegensten Ort zurückziehen und man ist trotzdem nicht wirklich allein, weil man immer diese Stimme des Verlangens mit dabei hat, die dann sagt, ja, habe ich ja selber Erfahrung damit, wenn man dann wirklich mal in der Situation ist, wo man ganz allein im Wald sitzt und dann da hat man da irgendwie so einen Partner oder eine Partnerin, der sagt, jetzt mach dir mal einen Tee und jetzt geh mal die Blätter fegen und jetzt geh mal auf Almosenrunde und jetzt geh mal Wasser holen. Und man hat irgendwie wenn Verlangen im Geist ist, eine Stimme, die einen vielleicht auch herumkommandiert. Also, aber es geht noch weiter. Es gibt angenehme, aufregende Sinneseindrücke durch die Sinnesbewusstseine erfahrbar. Und wer sich nicht daran ergötzt, der wird alleinstehend genannt. Und wenn so jemand auch in der Nähe des Dorfes wohnt, mit Nonnen, Mönchen, Laienanhängerinnen und Anhängern, mit Königen, Ministern, mit anderen religiösen Lehrern und deren Schülern Umgang hat, nennt man ihn trotzdem alleinstehend. Und warum? Weil das Verlangen als Partner von ihm aufgegeben wurde. Ja, also mit anderen Worten, wäre das mal überlegenswert, da eine Partnerschaft zu beenden, einen Schluss zu machen mit unserem eigenen Verlangen. Ja, mal auch erkennen, dass diese... Hallo? Hat sich da jetzt jemand... Ah ja, schon abgedreht, super. Mal erkennen, dass das keine gesunde Partnerschaft ist, die wir da leben, mit dieser Stimme des Verlangens in uns. Ja, es gibt in der mittleren Sammlung auch eine sehr schöne Lehrrede, da könnte man mal ein ganzes eigenes Wochenende draus machen. Ich habe da jetzt nur eine ganz kleine Stelle rausgenommen, und zwar die Ratapala Sutta, die 82. in der mittleren Sammlung. Und das ist eine sehr lebendige Erzählung und Geschichte, wo der Ratapala, das ist ein Mönch, der in jungen Jahren schon Mönch wurde und der dann, nachdem er seine Meditation abgeschlossen hat und das völlige Erwachen erreicht hat, wieder zurück nach Hause kommt und dort seine Familie besucht und dann auch einen betagten König dort trifft, weil der König interessiert sich dafür, warum dieser junge Mann eben in jungen Jahren, in der Blüte seiner Jahre, jetzt das alles aufgibt und Mönch wird und was steckt da dahinter? Was hat der gesehen, dass er diesen Schritt gemacht hat? Und dann kommt dieser betagte König eben zum Ratapala und möchte das von ihm wissen. Und der Ratapala hat vier Antworten drauf, also vier Dinge, vier Belehrungen hat er vom Buddha erhalten, die ihn dazu gebracht haben, eben seine spirituelle Suche wirklich zum Zentrum seiner Aufmerksamkeit zu machen. Und einer dieser Punkte ist, wo haben wir es? Ja, die folgende Aussage vom Buddha: Die Welt ist unbefriedigt, etwas scheint zu fehlen, sie ist ein Sklave des Verlangens. Ja, und das finde ich ganz spannend, hier eben auch die beiden zusammenzubringen, diese Stimme des Verlangens, das ist irgendwie so ein bisschen wie ein Sklaventreiber, ne? Das uns das Beziehungsverhältnis ist ein bisschen so wie Sklaventreiber zu Sklave, weil der Sklaventreiber, der nimmt das auch für selbstverständlich, dass alles, was er anordnet, sofort erledigt wird. Und wenn nicht, dann gibt es auch irgendeine Gewaltandrohung oder dann lässt er nicht locker, bis das ausgeführt ist. Ne? Und wenn wir uns gehen lassen und uns daran gewöhnen, dass jedes Verlangen, das im Geist entsteht, sofort irgendwie versucht wird zu erfüllen, dann ist das so ähnlich. Ne? Dann müssen wir mit einer Stimme in uns leben, die ständig irgendwie unzufrieden mit uns herumnörgelt und die uns ständig auf irgendeine Reise schickt, um irgendwas zu erfüllen, irgendwas zu bekommen, irgendwas zu sein. Ja, wir haben das ja auch schon manchmal besprochen, dass es von diesem Verlangen auch verschiedene Schattierungen gibt, das ganz alltägliche Verlangen nach Sinnesbefriedigung, dass man einfach was Schönes sehen und hören und riechen und schmecken und spüren möchte. Und aber auch das Verlangen nach Dasein und das Verlangen nach Nicht-Dasein. Ja, das können wir sowohl psychologisch deuten, dass man sagt, wir haben einfach ein Verlangen, jemand zu sein. Damit haben wir uns ja auch gestern Nachmittag beschäftigt, mit den Daseinsstützen. Ne? Einfach ein Verlangen zu haben, sich klar definieren zu können, auf eine positive, befriedigende Art. Und wir haben aber auch das Verlangen, uns nicht auf eine negative Art definieren zu müssen. Ja, und in Wirklichkeit liegt das Problem ja nur daran, dass wir uns überhaupt irgendwie definieren wollen und nicht daran, dass wir nur noch nicht die perfekte Selbstdefinition gefunden haben. Also würde ich vorschlagen, wir stellen uns das so vor, die Stillung des Durstes ist so etwas wie eine Selbstermächtigung oder so eine Selbstbefreiung, eine Emanzipation von dieser ganz willkürlichen Stimme des Verlangens. Dass man einfach auch dass man mal die Ehrlichkeit aufbringt, hinzuschauen, ob einen dieses Verlangen tatsächlich glücklich macht. Und es geht jetzt nicht darum, das wird ja dann oft auch so verstanden, dass man das Gefühl hat, ja, darf ich jetzt die schönen Sachen nicht mehr genießen oder sowas. Also es geht nicht um, was ich darf oder was ich nicht darf. Ja? Es geht darum, was ich muss und was ich nicht muss. Und manchmal ist das eine total interessante Erfahrung. Ja? Jetzt kann ich, zum Beispiel aus meinem persönlichen Leben, als Mönche sollen wir am Nachmittag ja keine Nahrung zu nehmen. Es gibt eben eine Ausnahme, wenn man sich so fühlt, dass man ein bisschen Energie braucht. Ne? Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich da mit euch das so ein schönes Wochenende mache und dann am Nachmittag, dann braucht man vielleicht wieder ein bisschen Energie. Und da hat der Buddha dann eben ein paar Dinge erlaubt, zum Beispiel Sachen mit Zucker. Und dann nehmen wir Mönche halt manchmal vielleicht ein paar Gummibärchen zu uns, damit man wieder durch den Zucker ein bisschen Energie ins Hirn kommt. Und ich kann das dann erleben. Manchmal, wenn ich vielleicht abgelenkt war oder sonst irgendwas, dann sind die Gummibärchen schon irgendwie eine Bereicherung. Ja, dann denke ich, schon ganz praktisch, dass das, was erlaubt ist, auch noch gut schmeckt. Und aber wenn die Meditation gut funktioniert und ich das wirklich mehr als ein Stärkungsmittel sehe, dann kann das fast wie eine Störung sein, dass da jetzt so ein intensiver Geschmack im Mund ist. Ich meine, am besten irgendwie schnell runterspülen, weil das ist mir jetzt zu grobfasrig sozusagen. Ja? Wenn mein Geist gerade ruhig und friedlich ist, dann ist das eher etwas, was ihm unangenehm, wo die Empfindung unangenehm oder die Wahrnehmung, das brauche ich jetzt, also den Genuss daran, den brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ne? Und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Ablehnung zu tun, sondern einfach damit, warum ich euch das erzähle, ist, weiß ich, etwas, was wir als unseren tollsten Genuss interpretieren, sich auch relativieren kann, wenn sich unser Geist weiterentwickelt. Und so will der Buddha uns hier eben auch zeigen, ja, wenn ihr diesen Durst nach, immer muss irgendwas Tolles passieren da draußen, und wenn schon nicht draußen, dann zumindest drinnen, muss ich ein toller Kerl sein die ganze Zeit. Und wenn sich diese Versklavung dieses Verlangens einmal beruhigt, dann ist das wunderbar. Ja, dann kann man, also was Friedlicheres und was Genussvolleres kann man sich dann gar nicht vorstellen, wie wenn die Jagd nach dieser Stillung des Durstes an Stellen, wo es nicht gestillt werden kann, wenn die einmal aufhört. Also Tanhakkayo, das Aufhören des Durstes, und ganz eng damit zusammenhängen tun auch die nächsten Begriffe in unserer Friedenskontemplation. Viraga ist auch so ein ganz tolles Wort. Das hat ein bisschen eine Doppelbedeutung. Viraga ist ganz wörtlich das Gegenteil von Raga, also von Gier oder Lust oder Leidenschaft. Also könnte man zum einen sagen Leidenschaftslosigkeit. Ja, das habe ich jetzt auch in Deutschland erst kennengelernt, so dieses Wort. In der Metta Vihara, die Maria zum Beispiel hat das oft gesagt, ne? Da bin ich ganz leidenschaftslos, hat sie immer gesagt. Das habe ich so vorher nicht gekannt im Sprachgebrauch. Aber sie hat das auch positiv verwendet. Da bin ich ganz entspannt, da bin ich ganz leidenschaftslos. Und um das geht es ja ein bisschen, dass wir uns eben von diesem Drang der Leidenschaft auch befreien können und wie sich das dann anfühlt. Die zweite Bedeutungsnuance, die da immer mit dabei ist, ist quasi der Effekt der Leidenschaftslosigkeit. Weil also die Leidenschaft ist in Wirklichkeit das, was soll man sagen, was die Grellheit in unser Erfahren hineinmalt. Ja? Die Farben sind umso greller, je mehr Leidenschaft wir reinstecken. Dann ist es ganz toll oder ganz furchtbar. Ja? So quasi das so das Drama an dem, was wir erleben. Ja? Also so, wir haben ja alle so eine Drama-Queen oder einen Drama-King in uns. Muss man ja auch vielleicht mal gendern. Und Das Lustige ist, wenn diese Grellheit da ist, dann verstärkt sie auch wieder die Leidenschaft. Also das ist so ein Kreislauf, der in Wirklichkeit gar nicht gesund für uns ist. Und wenn wir aber durch das Sehen der Dinge, wie sie wirklich sind, die Leidenschaft einmal reduzieren können, dann merken wir auch, dass die Grellheit unserer Erfahrung und die Dramatik unserer Erfahrung weniger wird. Und da denken sich jetzt vielleicht manche von euch, ja, auf der unangenehmen Seite des Spektrums wäre mir das schon recht, aber auf der angenehmen Seite des Spektrums möchte ich das überhaupt und kann ich dann die Dinge nicht mehr in vollen Zügen genießen. Aber also in vollen Zügen genießen ist sowieso, ja, nein, sage ich jetzt nicht, also es ist immer eine Frage des Vergleichs und der Relativität. Ja? Also in vollen Zügen genießen ist schon in Ordnung, aber in vollen Zügen genießen müssen ist nicht in Ordnung. Ja? Also die Unfreiwilligkeit, die dahinter steckt, dass unser Geist sich immer in irgendwelche katastrophalen, leidenschaftlichen Projekte stürzt, das ist in Wirklichkeit das, was zu Dukkha führt. Und diesen Leidenschaftstreibstoff da rauszunehmen, ist eine sehr gesunde und sehr befriedigende Sache auch. Ja. Es ist auch ein bisschen eine Frage der sozusagen der Verfeinerung unserer Geschmacksnerven. Und darum finde ich auch diese Praxis, die wir hier jetzt gemeinsam kennenlernen, so schön und so sinnvoll, weil, weil unsere Praxis das total helfen kann, wenn wir bewusst immer wieder darauf achten, wie fühlen sich Momente an, wo Verlangen stark ist, wie fühlen sich Momente an, wo Verlangen schwächer wird. Wie fühlen sich Momente an, die wir ohne oder mit nur ganz wenig Verlangen erleben können. Weil wir da vielleicht von selber nicht so drauf kommen, wir meditieren vielleicht so vor uns hin und denken uns immer noch, ja, das ist noch lange nicht fertig und da ist noch so viel, was nicht heilsam ist in mir und so weiter und so weiter. Aber wir können ja auch mal auf das achten, was sich schon zu befreien beginnt. Ja? Interessanterweise in der dritten edlen Wahrheit, Wahrheit vom Aufhören des Dukkha, was ja gleichbedeutend ist mit dem Aufhören von Tanha, dem Aufhören von Verlangen. Da gibt der Buddha uns auch eine Gebrauchsanleitung dazu und sagt, diese edle Wahrheit vom Aufhören des Dukkha durch das Aufhören des Verlangens soll realisiert werden. Satchikaranang, das heißt wörtlich sowas wie den eigenen Augen zugänglich gemacht haben. Ja, also Satchi, das heißt nicht, Satcha ist nicht von Wahrheit, sondern das ist S-A-C-C-H-I, für die, die ein bisschen Pali können. Und das kommt eigentlich vom Auge. Also Aki ist immer das Auge und Satchi ist dann eben mit dem Auge sich zugänglich machen. Also es mit eigenen Augen sehen, dass das Aufhören von Verlangen gleichbedeutend ist mit dem Aufhören von Dukkha. Ja, da können wir immer wieder hinschauen. Ja, aha, wenn das Verlangen weniger wird, dann habe ich eigentlich wirklich weniger Dukkha. Im Sinne des Buddha weniger Dukkha. Ja, wenn Dukkha das gleichbedeutend ist mit Festhalten, mit sich identifizieren müssen, mit wieder irgendeine Sandburg sich aufbauen, dann ist quasi die Lösung all unserer Probleme, wenn das Verlangen, das uns immer wieder zum Bauen der Sandburg treibt, anfängt weniger zu werden und sich aufzulösen. Dann haben wir noch Nirodho. Das ist, da würde ich übersetzen mit das zum Ende kommen. Auch, dass wir damit einverstanden sind, dass etwas zu Ende kommt, zu einem Ende kommt, zu seinem Ende kommt. Was ja auch ganz gut passt zu dieser Metapher mit dem Partner. und dem Alleinsein, ja, können wir uns von diesem, Partner verabschieden und dann auch akzeptieren, dass das jetzt zu Ende geht. Ja? Also das kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, wenn die Meditation gut funktioniert und das Verlangen weniger wird und dann vielleicht das, was einen sonst so den Tag über irgendwie, worauf sich das Verlangen richten könnte, heute ist schönes Wetter, jetzt mache ich da einen Spaziergang und dann werde ich mich da hinsetzen und in der Sonne sitzen und dann, also die Verlangensbefriedigungen in meinem Einsiedler-Dasein sind jetzt ja relativ beschränkt, aber ihr könnt das ja natürlich auch auf euer Leben ummünzen. Und manchmal, wenn in der Meditation der Geist ruhig wird, dann kommt das Gefühl, ich brauche das jetzt gar nicht. Und das kann aber dann auch ein bisschen wie so ein, ja, aber was mache ich dann eigentlich, Gefühl dann kommen. Da plötzlich ein Loch entsteht, wo vorher irgendwie eine sinnvolle Tätigkeit zu sein gewesen scheint. Ja, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn das Verlangen weniger wird, dass man dann sagt, ja, und wie jetzt ohne Verlangen, ja, was passiert dann? Und da ist dann dieses Niroda auch schön, dass man einfach sagt, ich lasse mich darauf ein, dass das jetzt zu Ende geht. Ich lasse es zu Ende gehen. Nibbana bedeutet auch, dass Dinge zu Ende gehen. Nibbana selbst ist ja auch das zu Ende gehen und zwar das zu Ende gehen eines Brennens, eines Feuers. Ich habe ja auch ganz zu Anfang schon gesagt, wir sind das schon gewohnt, das nicht zu übersetzen, was irgendwie auch teilweise ungünstige Folgen hat, weil wir uns dann eben da so ein alles Mögliche reinprojizieren können. Und wenn wir es einfach immer übersetzen würden, dann wird das einfach erlöschen heißen, fertig. Ja, da kann man nicht viel rumromantisieren. Erlöschen ist, wenn was brennt und dann hört es auf zu brennen, fertig. Und natürlich ist das für uns umso attraktiver, Nibbana als das Erlöschen eines Brennens anzuerkennen, wenn wir auch erkannt haben, dass unser Dasein in seiner unerwachten Form ein Brennen ist. Und das wird uns umso deutlicher, je öfter wir auch den Zustand des Nichtbrennens oder des weniger Brennens, des nur noch mit auf Sparflamme Brennens kennengelernt haben. Wenn es immer brennt, dann merkt man gar nicht, dass es brennt. Dann nimmt man es für selbstverständlich oder man denkt sich, das liegt an irgendwas anderem. Und woran das Brennen liegt, ist, dass wir Durst haben. Ne? Es ist ein brennender Durst. Also wir werden dann auch versuchen, in unserer letzten Meditation, die wir dann um 10 machen, uns das alles nochmal so ein bisschen zu erschließen in der Meditation. Und ich wollte noch mit einem Dhammapada-Vers abschließen, den Vortrag jetzt, ist auch gar nicht mehr viel Zeit. Und zwar aus dem Arahatavagga, aus dem Kapitel, der über die, je nach Übersetzung, Heiligen oder Erwachten ich lese es einfach mal vor. Es sind vielleicht ein paar ungewohnte Begriffe dabei, aber lasst es einfach mal so auf euch wirken. Also es geht um die Menschen, die dann wirklich das Nibbana auch völlig verwirklicht haben. Also das heißt, sage ich selber. Die das Erlöschen völlig verwirklicht haben. Die, in denen sich nichts mehr sammelt. Die Nährstoffe des Körpers und Geistes verstanden haben. Die ihre Weide haben in der Leerheit und Bedeutungslosigkeit. Ihre Fährte ist schwer zu finden, wie die der Vögel im Himmelsraum. Ja, soll ich es nochmal vorlesen? Achso, ihr könnt es nicht antworten. Na gut, ich lese es nochmal vor. Die, in denen sich nichts mehr sammelt, die Nährstoffe des Körpers und Geistes verstanden haben, ihre Weide haben in der Leerheit und Bedeutungslosigkeit. Ihre Fährte ist schwer zu finden, wie die der Vögel im Himmelsraum. Ja, ich möchte das jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen und euch damit in unsere Pause entlassen, mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und freue mich schon auf unsere Meditation um 10 Uhr. Bis dahin, alles Gute.